Aufgrund der islamischen Ideologie sind Christen und Kirchen zum Hauptziel geworden. Sie greifen die Christen an. Sie haben, wie Sie sagen, das Mandat, ein Kalifat zu errichten, einen islamischen Staat.
Von der trockenen, staubigen Sahara im Norden bis hin zur grünen Savanne im Süden. Und mittendrin Angst, Terror und ein täglicher Kampf ums Überleben. Ich spreche von der Sahelzone, einer Region in Afrika, die zunehmend von Verfolgung betroffen ist. Und über dieses Thema wird mir mein Kollege Ilia gleich mehr erzählen. Doch zuerst einmal herzlich willkommen bei Nachgefragt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ilia, was ist die Sahelzone überhaupt? Was macht sie aus?
Sahel ist this.
Die Sahelzone ist ein geografisches Gebiet, das sich vom Senegal im Westen bis nach Djibouti und Somalia im Osten erstreckt. Es sind also eine Reihe von Ländern. Je nachdem, wie man sie einordnet, sind es 9 bis 10 Länder, die in diesem geografischen Gebiet liegen. Wenn man die Geografie Afrikas oder Subsahara-Afrikas betrachtet, ist die Sahelzone wie ein Knotenpunkt zwischen der Sahara-Wüste im Norden und den tropischen Wäldern im Süden. Sie ist aber auch ein Knotenpunkt zwischen den arabischen, überwiegend muslimischen Ländern im Norden und den christlichen Ländern mit überwiegend Menschen schwarzafrikanischen Hintergrunds im Süden. Die Sahelzone ist also ein Knotenpunkt. Die Sahelzone ist geografisch gesehen ein anfälliges Gebiet. Dort herrscht oft große Dürre. Es gibt ganze Gebiete, in denen es nicht genug regnet. Das liegt auch an den Auswirkungen des Klimawandels. In der Region gibt es entweder Dürren oder Überschwemmungen. Die Menschen haben außerdem nicht genug zu essen. Und es herrscht häufig Hungersnot. Länder wie Mali, Niger und Burkina Faso, die in der Sahelzone liegen, gehören zu den ärmsten Ländern der Welt. Sie sind sehr instabil. Außerdem ist die Sahelzone inzwischen zum Synonym für Terrorismus geworden. Denn hier operieren mehrere Terrorgruppen, der IS und Al-Qaida. Es ist die einzige Region Afrikas, in der beide dieser Gruppen operieren und täglich viele Opfer, Gewalt, Morde und Massenvertreibungen verursachen. Das ist also im Grunde die Sahelzone.
Da kommen ja eine ganze Menge an Dingen zusammen, die das Leben in dieser Region schwer machen. Was bedeutet die Anwesenheit dieser islamistischen Terrorgruppen für die Christen?
Die Aktivitäten der islamistischen Gruppen üben großen Druck auf die dort lebenden Kirchen aus. Aufgrund der islamischen Ideologie sind Christen und Kirchen zum Hauptziel geworden. Sie sind das Hauptziel. Wegen der islamischen Ideologie greifen sie die Christen an. Sie haben, wie Sie sagen, das Mandat, ein Kalifat zu errichten, einen islamischen Staat. Das ist das Gleiche, was der IS im Irak und in Syrien versucht hat. Es ist die gleiche Agenda, die sie verfolgen. Das ist der Grund, warum sie Gebiete erobern. Sie wollen diese Gebiete auf Grundlage der Scharia verwalten oder regieren. Und deshalb wollen sie alle zum Islam, zum radikalen Islam bekehren. Christen sind dabei das Hauptziel. Eine Reihe von Kirchen wurden zerstört. Eine Reihe von Christen wurden getötet und Tausende wurden aus der Region vertrieben.
Puh, wenn ich höre, Christen sind ihr Hauptziel, dann macht das ganz schön viel mit mir, weil ich ja selbst auch Christin bin. Aber du bist nicht nur Christ, sondern du kommst auch selbst aus der Sahelzone. Auch wenn du mittlerweile in Europa lebst, was macht das mit dir, immer wieder diese schrecklichen Nachrichten aus deiner Heimat zu hören?
It's a very difficult one, because it has a personal dimension.
Nun, es ist sehr schwierig, weil es natürlich eine persönliche Dimension hat. Ich lebe zwar in Europa, aber ich komme aus dieser Region. Meine Familie lebt immer noch dort. Jahrelang habe ich diese Angriffe im Fernsehen, in den Medien und in der Zeitung gesehen, wie jeder andere auch. Es wirkt erst mal weit weg, aber nein, es ist sehr nah. Einige der Angriffe fanden in Gebieten statt, in denen ich gelebt habe. Ich kenne einige der Opfer, ich kenne ihre Namen. Ich habe dort gelebt, ich bin dort gewesen, ich kenne den Ort, ich bin Teil der Region. Die Gebiete, die von dieser Gewalt betroffen sind, sind Gebiete, in denen ich aufgewachsen bin oder wo ich noch Familie habe. Wenn wir uns zum Beispiel den Terroranschlag aus dem Jahr 2015 auf Charlie Hebdo in Paris anschauen, der Anschlag passierte, nachdem die Zeitschrift Karikaturen von Mohammed veröffentlichte. Sie provozierten damit aber auch gewalttätige Demonstrationen von Menschen mit muslimischem Hintergrund auf der ganzen Welt. Sie waren wütend. Eines der betroffenen Länder, wahrscheinlich das einzige in Afrika, ist der Niger. Sie organisierten innerhalb von 2 Tagen eine gewalttätige Demonstration. Sie zerstörten mehr als 100 christliche Häuser, Kirchen, Schulen, Einwohner, Büros, alles, selbst ein Waisenhaus. In der Hauptstadt des Nigers wurde meine eigene Kirche zerstört. Das ist die Realität in der Sahelzone. Es ist nicht etwas, das weit weg passiert. Ich spreche darüber, aber ich bin selbst auch Opfer. Das betrifft mich direkt und hautnah.
It's not something far. I may be speaking, talking about it, but I am the victims. It affects me directly, very closely.
Ja, das hört man dir an. War die Situation denn schon immer so?
Vor 20 Jahren sahen die Dinge noch ganz anders aus. Früher haben wir in Frieden gelebt. Aber jetzt verändert sich der radikale Islam. Die Radikale, die islamische Theologie, alles. Es verändert die Narrative. Und auch die Art und Weise, wie die Menschen sich gegenseitig sehen. Christliche Nachbarn sind jetzt zum Hauptziel geworden. Das sieht man daran, wie die muslimischen Nachbarn sie sehen und behandeln. Manchmal werden sie beschimpft. Denn für sie sind Christen Ungläubige. Es ist eine große Herausforderung, in so einer Umgebung zu leben.
Was war der Auslöser für diese Veränderung?
Aus historischer Sicht ist eine Menge passiert. Das Jahr 1990 war ein Wendepunkt für diese Region. Denn das war das Jahr, in dem sie den demokratischen Pluralismus angenommen haben. Was bedeutet Demokratie? Freiheit der Meinungsäußerung? Vereinigungsfreiheit? Ab diesem Jahr wurde eine Reihe von radikal-islamischen Gruppen, die es schon seit Jahren gab, anerkannt und registriert. Und irgendwann wurden sie aktiv und handelten. Sie sind gut organisiert, gut finanziert und vertreten eine radikale islamische Theologie aus dem Nahen Osten. Sie nutzen außerdem den Zugang zu privaten Medien, um aktiv und sehr lautstark zu werden. Und das veränderte vieles. Sie sind immer noch in der Minderheit, aber sie sind eine gut organisierte und sehr wortgewandte Minderheit, die sehr lautstark ist. Sie sind sehr aggressiv und sie greifen an. Ihre Hauptziele sind also Christen, weil diese keine Muslime sind. Und selbst moderate Muslime sind ein Ziel für sie. Denn für sie ist die große Mehrheit der dort lebenden Muslime zu tolerant. Sie sind in ihren Augen keine guten Muslime. Sie sehen sich daher verpflichtet, sie zum neuen Islam zu bekehren, dem wahren Islam, der sehr radikal und intolerant ist. Und das ist ein großes Problem. Es gibt also eine Explosion von religiösem Extremismus und religiöser Intoleranz.
Eines der Länder, das in der Sahelzone am stärksten von Terrorismus betroffen ist, ist Mali. Was bedeutet das für die Menschen, die dort leben und insbesondere für die Christen?
Die zentrale Sahelzone, also Mali, Burkina Faso und Niger, ist am stärksten vom Terrorismus betroffen. Das ist die einzige Region in Afrika, in der die beiden Terrorgruppen Al-Qaida und der IS aktiv sind. Diese Länder sind unter den ärmsten und schwächsten der Welt. Und obwohl der Staat bereit ist, dagegen anzukämpfen, haben sie nicht die Kapazitäten, um diese Terrorgruppen zu bekämpfen. Denn die Terrorgruppen sind gut organisiert, finanziert, ausgebildet und sie haben leichten Zugang zu Waffen. Für diese Länder, Mali, Niger oder Burkina Faso, ist das, was dort geschieht, zu einer existenziellen Bedrohung geworden. Denn diese Gruppen sind sehr mächtig. Sie erobern einen großen Teil der Gebiete. Es gibt eine Strategie der Expansion. Sie erobern Gebiete. Die Angriffe finden im ganzen Land statt. Es ist nicht nur der Norden oder die Mitte, sondern auch der Westen und der Süden. Was bedeutet das?
It's not only the central, but also the west and the south. So meaning what?
Viele Städte wie Bamako, Tombuktu oder Gao sind relativ sicher. Aber jenseits davon, 100 oder 200 Kilometer danach, ist es nicht mehr sicher. Es ist nicht zugänglich. Das ist also ein großes Problem für Menschen, die reisen. Zum Beispiel von einem Marktplatz zum anderen, von einem Ort zum anderen. Das übt großen Druck auf die dort lebenden Gemeinschaften aus. Vor allem aber auf die religiöse Minderheit. Denn die Christen sind durch die islamische Ideologie das erste und wichtigste Ziel. Angriffe finden dort fast täglich statt.
Auch im Juli gab es in Mali mehrere Anschläge.
Ja, am 1. Juli, an nur einem Tag, griffen sie an 7 verschiedenen Orten zur gleichen Zeit an. Ein Tag, 7 Angriffe, 7 verschiedene Gebiete, einschließlich Militärstützpunkte, auch in Kayes, der zweitgrößten Stadt in Mali. Das hatte große Auswirkungen auf die dort lebenden Christen.
So it means a lot for Christian living there. Many have been displaced.
Viele sind wegen des Angriffs und der fehlenden Schutzmaßnahmen vertrieben worden. Aber einige von ihnen können nirgendwo hin. In Zentralmali leben sie jetzt in Gebieten, die von Terroristen kontrolliert werden. Es ist sehr schwer, dort zu sein. Kirchen werden zerstört. Sie haben sehr drastische und restriktive Lebensbedingungen eingeführt. Menschen können am Sonntag nicht mehr in die Kirche gehen, um zu beten oder sich zu versammeln. Es ist auch schwer zu überleben, denn sie müssen eine Menge an Steuern zahlen. Es ist sehr, sehr schwer.
Ja, und um gegen diese Zustände vorzugehen und Frieden und Sicherheit zu fördern, war unter anderem auch Deutschland in Mali stationiert. Aber im Mai 2023 beschloss der Deutsche Bundestag, die Beteiligung an der UN-Friedensmission auslaufen zu lassen. Und die deutschen Truppen begannen noch im selben Jahr mit dem Abzug. Genauso wie die Streitkräfte anderer beteiligter Länder. Sind seither Veränderungen spürbar? Wie wirkt sich der Abzug auf die Situation und auf die Christen aus?
Well, it's not only Mali. What is happening in Mali is happening.
Nun, es betrifft nicht nur Mali. Was in Mali passiert, passiert auch in Burkina Faso und im Niger. Der Niger hatte früher eine militärische Zusammenarbeit mit Deutschland. Die Einheit der nigrischen Armee, die gegen den Terrorismus kämpft, wurde von Deutschland ausgebildet und ausgerüstet. Aber die Deutschen sind nicht mehr da. Das ist ein großes Problem. Es hat ein Machtvakuum hinterlassen. Wie soll dieses fragile Land diesen leeren Raum, den Deutschland und andere Akteure hinterlassen haben, füllen? Das ist ein großes Problem. Ich denke, die Erfahrung hat eindeutig gezeigt, dass sie das Problem des Terrorismus allein nicht in den Griff bekommen und bekämpfen können. Es ist eine kritische Zeit für diese Länder. Es ist eine kritische Zeit für die dort lebenden Gemeinschaften.
It's a critical time for the communities living there, because in some areas thousands of people have been displaced.
In manchen Gegenden sind Tausende von Menschen vertrieben worden. In Burkina Faso sind mehr als 2 Millionen Menschen intern vertrieben worden. Das sind 10% der Bevölkerung. Sie sind nicht mehr in der Lage, ein normales Leben zu führen. Sie können nicht auf den Markt gehen. Sie können ihre Felder nicht bestellen. Sie können nicht anbauen. Sie sind auf Hilfe angewiesen. In Form von Unterkünften, Medikamenten, Grundnahrungsmitteln.
In terms of shelters, in terms of medicine, in terms of the basics, including food to eat.
Für die Menschen in Mali, in Burkina Faso und im Niger ist die Situation zu einer dramatischen humanitären Katastrophe geworden. Es ist also nicht an der Zeit, diesen Raum leer zu lassen oder aufzugeben.
It's not the time to leave this space empty or to abandon.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass so ein Machtvakuum zu Unsicherheit, zu Gewalt und zu Chaos führt und dass die Menschen sich dabei absolut machtlos fühlen. Wie reagieren die Kirchen in dieser so hoffnungslos scheinenden Situation? Und kann die Kirche da überhaupt was machen?
These countries may not have military cooperation with Europe and others.
Diese Länder haben vielleicht keine militärische Zusammenarbeit mit Europa und anderen mehr, aber die Kirchen sind dort immer noch aktiv. Aus humanitärer Sicht gibt es immer noch Kanäle, um zu intervenieren, um zu unterstützen und um die dringend benötigte humanitäre Hilfe in Form von Unterkünften, Grundversorgung und vor allem Bildung zu leisten. Kirchen, Partner, Open Doors Partner sind immer noch aktiv. Die Kirchen werden von Einheimischen und nicht von Fremden geleitet. Sie leben dort. Sie sind immer noch dort tätig. Und sie spielen eine Schlüsselrolle in Sachen Entwicklung und Bildung. Die christlichen Krankenhäuser sind die besten dort. Christen sind zwar in der Minderheit, aber sie spielen eine wichtige Rolle. Sie sind die erste Anlaufstelle, der erste Bildungsanbieter nach dem Staat. Und die christlichen Schulen sind die besten jenseits der öffentlichen staatlichen Einrichtungen. Sogar Beamte, politische Führungskräfte, ob sie nun Muslime oder anderer Zugehörigkeit sind, schicken ihre Kinder lieber auf christliche Schulen als auf öffentliche Schulen, weil christliche Schulen die besten sind. Die Kirchen spielen also eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, bei der Bereitstellung grundlegender Bildung für alle und das unabhängig von religiösem oder ethnischem Hintergrund. Wenn Menschen sich in einer schwierigen Lage befinden, kommen sie in die Kirche. Immer mehr, Tausende kommen jetzt in die Kirche, um Hilfsgüter und Grundnahrungsmittel zu bekommen. Die Menschen sind Gewalt ausgesetzt. Sie erleben Traumata. Aber es gibt keine Hilfe. Es gibt keine Einrichtungen. Und das ist eine weitere Möglichkeit, wie die Kirche reagieren kann, mit Traumabehandlung und Seelsorge. Open Doors hat ein Traumazentrum in Nigeria. Aber das ist nicht genug. Wir brauchen mehr von dieser Art von Hilfe. Wir brauchen ein Traumazentrum in Mali, im Niger, in Burkina Faso, in der ganzen Sahelzone, in all diesen von Gewalt betroffenen Ländern.
Zu erkennen, was gebraucht wird, ist ja schon mal der erste Schritt. Aber was würdest du unseren Zuhörern sagen? Was ist jetzt wichtig?
Vergesst die Sahelzone nicht. Vergesst die Menschen nicht, die dort leben, unabhängig von ihrem religiösen oder ethnischen Hintergrund. Im Vergleich zu anderen Krisen, zum Beispiel in Palästina, Gaza oder der Ukraine, erhält die Situation in der Sahelzone nicht die richtige Aufmerksamkeit. Die Gemeinschaften dort haben ein starkes Gefühl der Verlassenheit. Mein Aufruf oder meine Fürsprache lautet also: Gebt diese Gemeinschaften nicht auf. Sie sind Teil der Menschheit, ein Teil des Planeten, aber sie fühlen sich vergessen. Und als Christen haben wir einen doppelten Auftrag. Denn die Bibel sagt, dass wir ein Leib in Christus sind. Und wenn ein Teil des Körpers leidet, leidet auch der Rest des Körpers. Vergesst also nicht, dass die Kirche oder die Christen, die in Burkina Faso, in Mali oder anderswo leben, Teil dieses Leibes in Christus sind. Sie sind dieser Teil des Leibes Christi, der leidet und Schmerzen hat. Spüren wir diesen Schmerz? Denk darüber nach. Dieser Körper ist unendlich von Verfolgung, Terrorismus, Gewalt und allen Arten von Missbrauch betroffen. Vergesst ihn also nicht.
Danke, Elia. Wir wollen auch direkt praktisch werden und für die Sahelzone beten. Wie können wir das am besten tun?
Die Kirche in Subsahara-Afrika steht unter Druck. Lasst uns dafür beten, dass diese Kirche auch weiterhin standhaft bleibt. Die Kirche ist widerstandsfähig. Aber das soll sie auch inmitten dieser starken Verfolgung bleiben. Betet um Weisheit. Für die Kirchenleiter, wie man sich in einem solchen Kontext zurechtfindet und die Kirche am besten leitet. Betet für die politischen Führer in Afrika, denn es ist die Aufgabe des Staates, allen Schutz zu bieten, unabhängig von ihrem religiösen oder ethnischen Hintergrund. Die Kirche ist betroffen. Es ist nicht gerecht, es ist nicht richtig. Sie sollten ihre Rolle erfüllen und den dringend benötigten Schutz bieten. Beten wir auch für die Verfolger, für all diese radikal-islamistischen Gruppen, für all die Menschen, die manipuliert werden, um zu töten, und für all das Leid und Trauma verantwortlich sind. Möge Gott ihr Herz berühren und sie verändern. Sie können sich ändern. So wie Gott Saulus zu Paulus, vom Verfolger zum Diener Christi gemacht hat. Solche Zeugnisse kennen wir auch. Es gibt eine Reihe von radikal-islamistischen Menschen, die früher töteten. Aber an einem bestimmten Punkt merkten sie, dass sie böse Dinge tun. Sie veränderten sich, sie bekehrten sich und jetzt dienen sie Jesus. Betet weiter dafür. Denn wenn wir beten, geschehen Wunder. Es mag Zeit brauchen und vielleicht können wir es nicht direkt sehen. Aber Gott ist immer noch aktiv und er ist am Werk in Nigeria, im Niger, in Mali, in Burkina Faso. Er sagte, ich will meine Gemeinde bauen. Diese Gewalt wird die Kirche nicht zerstören. Aber wir beten um eine dramatische Veränderung.
Ja, da beziehst du dich auf einen wichtigen Vers aus Matthäus 16, Vers 18. Du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Mächte des Todes werden sie nicht besiegen. Kannst du sehen, dass das tatsächlich passiert? Dass die Christen sich nicht von den Mächten des Todes, den Pforten der Hölle, unterkriegen lassen und stattdessen fest in ihrem Glauben stehen?
But they are aware of that violence or...
Die Christen sind sich der Gewalt sehr bewusst. Und trotzdem gehen sie in die Kirche. Sie sind bereit, für ihren Glauben zu sterben. Da gibt es zum Beispiel Lea Sharibu. Sie war 14 Jahre alt, als sie entführt wurde. Sie hatte die Möglichkeit, Christus zu verleugnen, aber sie weigerte sich. Und deshalb wurde Lea gefangen genommen. Mit gerade mal 14 Jahren gibt sie uns ein beeindruckendes Beispiel. Der Glaube an Christus hat einen Preis. Und den zahlt sie jetzt. Sie hat ihre Freiheit verloren. Sie ist gefangen. Sie könnte jetzt an einer Universität studieren. Eine Reihe von Kirchenleitern hatte die Möglichkeit, Nein zu sagen und am Leben zu bleiben. Aber sie weigerten sich, Jesus zu verleugnen und wurden getötet. Sie sind Märtyrer. Der Glaube an Christus hat einen Preis. Sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen? Das ist die Situation. Für viele, die sonntags in die Kirche gehen, ist es wie mit einem One-Way-Ticket zu reisen. Wenn sie in die Kirche gehen, gibt es keine Garantie, dass sie zurückkommen. Und viele von ihnen kommen auch nie wieder zurück. Sie werden angegriffen oder entführt. Es gibt Angriffe und Morde. Und das passiert immer wieder. Sie sind sich dessen bewusst, aber sie gehen trotzdem. Es gibt für sie kein Zurück. Einige waren gezwungen zu fliehen. Doch die Lebensbedingungen in den Flüchtlingslagern sind sehr hart. Und das ist der Preis, den sie bereit sind zu zahlen. Es ist sehr schwer. Aber die Kirche in Afrika ist uns ein Beispiel in Sachen Widerstandsfähigkeit. Lasst uns weiter für diese Gemeinde beten, denn Gott ist immer noch am Werk. Lasst uns beten, dass diese Gemeinde weiterhin widerstandsfähig ist und inmitten dieser starken Verfolgung bestehen kann.
Danke, Ilia. Dafür werden wir beten. Ich danke dir für deine Zeit und auch in die Einblicke in diese Region, die dir so am Herzen liegt. Danke auch an euch fürs Einschalten. Seid nächstes Mal unbedingt wieder dabei. Bis dann, euer Team von Open Doors.
Willst du verfolgte Christen auch unterstützen? Werde Open Doors Gebetspartner. Und erfahre monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin